Schönen guten Morgen. Auch ich begrüße euch alle herzlich zu unserem ersten Adventsgottesdienst. Schon wieder ist es soweit. Wir steuern aufs Weihnachtsfest zu. Schon wieder ein weiteres Jahr fast vorüber. Und was für ein turbulentes Jahr. Und egal, wo du jetzt gerade bist, ob zu Hause, gemütlich vorm Bildschirm oder auch hier in der Kirche, ich wünsche dir für heute und auch für die kommenden Wochen eine inspirierende, glaubensstärkende Zeit im Wort Gottes. Und ich bete, dass du ungeachtet von den Umständen auch im kommenden Jahr weiter fest im Glauben wandeln wirst. Wir wissen ja nie, was das neue Jahr so alles mit sich bringt. Das haben wir auch in diesem Jahr gesehen. Die Umstände können sich so krass und so schnell ändern. Aber das Gute ist, Gott ändert sich nie. Er ist unser ewiger Vater. Er bleibt immer derselbe. Und darüber möchte ich heute reden. Die Themen, die wir in den nächsten Wochen hören werden, in den Predigten, werden und die auch auf den Einladungsflyern zu sehen sind, werden immer einen Bezug zu dieser Bibelstelle im Jesaja 9, Vers 5 haben, die der Mattes auch gerade vorgelesen hat. Jesaja war ja der erste große Schriftprophet der hebräischen Bibel und wirkte so zwischen 740 und 701 vor Christus in Israel. Und er prophezeite unter anderem auch das Kommen des zukünftigen Messias als den gerechten Richter und Retter. Ihr werdet also an den nächsten drei Sonntagen von Gott, dem wunderbaren Ratgeber, hören, der uns erhellende Einsichten schenkt. Ihr werdet von dem Friedensfürsten hören, der den Menschen Frieden bringt, und von dem starken Gott, der in dieser ungerechten Welt für Gerechtigkeit sorgt. Ich werde, wie gesagt, heute über Gott als unseren Vater reden und jetzt mit einem Gebet beginnen, und zwar mit dem Gebet, das wir alle sehr gut kennen, mit dem berühmten Vater unser. Manche von uns haben das Gebet in der Kindheit auswendig gelernt. Manche mussten es vielleicht sogar auswendig lernen. Dieses Gebet ist auf jeden Fall ein Klassiker und das bekannteste Gebet der Welt. Selbst Menschen, die nicht an Gott glauben, kennen dieses Gebet ganz gut. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden und so weiter und so weiter. Wir finden das Vater unser an zwei Stellen im Neuen Testament, in Matthäus 6 und in Lukas 11, wobei das in Matthäus 6 etwas ausführlicher ist. Und wir Christen sind sehr dankbar für dieses Gebet, weil es uns eine Orientierung gibt und auch Inhalte, über die wir dann nachdenken und auch beten können. Das Vaterunser ist auf jeden Fall sehr tief und reichhaltig. Und Jesus stellt es seinen Jüngern vor, nachdem sie ihn gefragt hatten, wie man richtig betet. Das Thema Gebet ist ein sehr wichtiges Gebet, weil es eigentlich jeden Menschen betrifft. Ich glaube, dass jeder Mensch an dem einen oder anderen Punkt in seinem Leben betet. Selbst Atheisten beten, auch wenn sie nur "Oh Gott" rufen, wenn etwas Unerwartetes passiert. Aber Buddhisten beten, Hindus beten, Moslems beten, Juden und Christen beten. Wie, zu wem und wie oft sie beten, ist ganz unterschiedlich, aber alle beten. Wenn wir sehen könnten, wie viele Gebete allein heute auf der ganzen Erde gesprochen werden, wären wir sicher total erstaunt und überwältigt. Wir Menschen beten. Und das macht uns auch zu Menschen. Und das unterscheidet uns von Tieren. Tiere beten nicht. Hunde beten nicht. Katzen beten nicht. Mäuse beten nicht. Und Elefanten beten nicht. Sie beten nicht, weil sie nicht nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Wir Menschen hingegen, wir wurden nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und wir beten. Wir haben von Gott diese Fähigkeit bekommen, mit ihm zu kommunizieren. Er hat es irgendwie in unser Herz hineingepflanzt. Gott hat es so geschaffen, dass es eigentlich etwas ganz Natürliches ist, zu beten. Wir wissen tief im Herzen, dass es da jemanden gibt, der uns zuhört und mit dem wir jederzeit Kontakt aufnehmen können. Das Problem ist nur, dass wir oft gar nicht wissen, wie und was wir überhaupt beten sollen. Und genau deshalb hatte Jesus auch seine Jünger gelehrt, wie man richtig beten soll. Er hatte den passenden Augenblick abgewartet und darauf gewartet, dass seine Jünger ihn auch fragen. Es ist immer besser, jemandem etwas zu erklären, der auch nachfragt und im Herzen bereit ist und dazulernen möchte. Seine Jünger hatten ihn nicht gebeten, ihnen beizubringen, wie man richtig predigt oder richtig lehrt oder Wunder tut. Sie wollten einfach nur lernen, wie man richtig betet, weil sie verstanden hatten, welche Kraft im Gebet steckt. Sie hatten beobachtet, dass Jesus all diese Dinge tun konnte, weil er ständig im Gebet war. Deshalb wollten sie lernen, so zu beten, wie Jesus betete. Das sehen wir im Lukas 11. Vieles, was damals Jesus um ihn herum sah, hat ihm nicht gefallen. Vieles war falsche Religion, falsche Theologie, ein falsches Gottesbild. Und das zeigte sich auch darin, wie die Menschen beteten. Und das ist auch heute noch so. Menschen haben, wenn überhaupt, oft einen Gott vor Augen, den es so gar nicht gibt. Jesus wollte diese falsche Vorstellung der Menschen korrigieren und ihnen den echten Gott zeigen. Er wollte ihnen helfen zu erkennen, dass Gott vor allem und zu 100% ein guter, liebender Vater ist, der natürlich eine Beziehung zu seinen Kindern haben möchte, der natürlich weiß, wie sehr sie ihn brauchen. Jesus selber hatte einen sehr klaren, ungetrübten Blick auf Gott. Er kannte seinen himmlischen Vater nur zu gut. Deshalb war es ihm auch so wichtig, dass jeder Gläubige Gott als Vater sieht und sich selbst als Kind Gottes. Jesus wollte es jedem Menschen ermöglichen, eine eigene, persönliche Beziehung zum Vater zu haben, zu seinem Vater, so wie auch er sie hatte. Das Gebet, das Jesus hier seinen Jüngern beibrachte, beginnt mit den Worten, unser Vater. Und genau auf diesen Anfang des Gebets möchte ich jetzt etwas genauer eingehen. Der Begriff Vater allein implizierte schon so eine Nähe, die ein Kind auch normalerweise auch zu dem Vater hat. Diese Nähe und diese Vertrautheit. Aber die Menschen damals hatten ganz andere Bilder vor Augen. In den heidnischen Religionen gab es keinen Gott als Vater. Die Griechen und Römer der Antike hatten viele verschiedene Göttinnen und Götter, die sie verehrten. Und die waren nach ihrem Verständnis distanziert, launisch und sogar feindselig zum Teil. In der griechischen Mythologie gab es verschiedene Gottheiten, die man verehrte und die man auch zum Teil besänftigen musste, damit sie eigentlich bestrafen. Man musste bestimmte Dinge tun, um ihre Gunst zu gewinnen. Wenn es bei den Griechen überhaupt einen Gott als Vater gab, dann hätte es Zeus sein müssen, weil er war der höchste und mächtigste aller Götter. Und es gibt eine Geschichte, bei der einer der Götter namens Prometheus auf die Erde blickte und sah, dass die Menschen Feuer brauchten, um sich zu wärmen und auch zu überleben. Und Prometheus gab dann den Menschen Feuer und wurde deshalb auch der Feuerbringer genannt. Und nachdem Prometheus später dann die Götter des Olymps hintergangen hatte, strafte ihn Zeus, der Vater, indem er ihn an einen Felsen im Kaukasusgebirge ankettete, wo er dann mehrere tausend Jahre lang erleiden musste, wie täglich ein Adler von seiner Leber fraß, die sich dann aber immer wieder erneuerte und nachwuchs. Der griechische Held Herkules befreite dann Prometheus von seinen langen Leiden, indem er den Adler mit einem Pfeil tötete. Aber das war das Bild, das die Griechen von ihren Göttern hatten. Da gab es keinen liebenden, guten Vater als Gott. Wie war es bei den Juden? In der hebräischen Bibel, auch Tanach genannt, finden wir verschiedene Namen und Titel Gottes. Das häufigste Wort, das wir darin finden, ist das hebräische Wort Yahweh. Dieses Wort kommt 6828 Mal vor, also sehr, sehr oft. Mit diesem Namen hatte sich Gott auch Mose vorgestellt. Yahweh heißt übersetzt Ich Bin. Das ist der Name von Gott im Alten Testament. Ich Bin. Und dieser Name beschreibt vor allem Gottes ewiges Wesen, dass er keinen Anfang hat und auch kein Ende, dass er immer existiert. Dieser Name war für die Juden so heilig, dass sie bis heute nicht genau wissen, wie man diesen Namen überhaupt richtig ausspricht. Deshalb nannten die Juden Gott oft auch einfach nur Hashem, heißt übersetzt der Name. Weitere Titel für Gott im Alten Testament sind Gott oder Hoheit, El oder Elohim, finden wir 2500 Mal, oder Herr, auf Hebräisch Adonai, finden wir 450 Mal, Herr der Herrscharen, auf Hebräisch Herr Zebaut, finden wir 285 Mal, und Gott der Allmächtige, El Shaddai, finden wir 48 Mal. Diese Namen und Titel zeigen uns, dass die Juden Gott als einen allmächtigen Herrscher des Universums sahen, der über allem thront. Aber dieser Gott war auch in ihren Augen eher distanziert. Bei den Juden hatten Namen immer eine ganz große Bedeutung und wurden auch nicht so schnell preisgegeben. Man verriet den eigenen Namen nur jemandem, dem man auch vertraute und mit dem man eine persönliche Beziehung haben wollte. Gott hat seinen Namen verraten. Er wollte diese vertrauensvolle Beziehung mit seinem Volk haben. Mit Namen verbinden auch wir meist Menschen, die uns positiv oder negativ in Erinnerung bleiben. Wir geben auch unseren Kindern nur Namen, mit denen wir positive Assoziationen und Erinnerungen verbinden. Aber wurde Gott im Alten Testament auch als Vater beschrieben? Einige wenige Male wurde er tatsächlich auch als Vater beschrieben. Im 5. Mose 32,6 steht, ist er nicht dein Vater, dein Herr? Ist nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Im Jesaja 63,16 steht, aber du, Herr, bist unser wahrer Vater, unser Befreier seit Urzeiten. Das ist dein Name. Im Jeremia 31,9 verkündete Gott durch den jungen Propheten Jeremia, ich bin und bleibe Israels Vater. Wir sehen, das Konzept von Gott, dem Vater, war damals schon bekannt. Und die Juden hätten auch Gott als Vater sehen können, aber in der Praxis hatten die Juden so viel Ehrfurcht und vielleicht auch so viel Schuldgefühle, dass sie Gott in erster Linie als diesen distanzierten Herrscher des Universums sahen. Wenn Gott als Vater beschrieben wurde, bezog sich das natürlich nicht auf sein Geschlecht, weil Gott hat kein Geschlecht. Es bezog sich immer auf seine Rolle gegenüber dem Volk Israel. Gott sah die Juden als seine Kinder und sich selbst als ihren Vater, auch wenn die allermeisten Juden ihn anders sahen. Es ist nicht verkehrt, Gott auch als diesen allmächtigen, omnipräsenten Gott zu sehen, der alles unter Kontrolle hat. Es ist wichtig, diese Attribute Gottes auch vor Augen zu behalten und Gott auch mit Ehrerbietung und Ehrfurcht zu begegnen. Aber zuallermeist wünscht sich Gott eine enge, liebevolle Vater-Kind-Beziehung mit jedem Menschen. Und das hat Jesus seinen Jüngern beigebracht und nicht nur beigebracht, auch gezeigt und vorgelebt. Jesus war der Erste, der Gott als Vater angebetet hat. Und er war auch der Erste, der die Menschen gelehrt hat, so zu beten. Und das war eine radikale Trennung vom Judentum. Das war so radikal, dass die Juden ihn dann sogar töten wollten. Weil Jesus behauptete, diese enge, vertraute Beziehung mit seinem himmlischen Vater zu haben und sich dadurch mit Gott auf eine Stufe stellte. Jesus sah Gott aber nicht nur als seinen eigenen Vater, er sah Gott auch als den Vater seiner Jünger. Seine Jünger brauchten noch eine gewisse Zeit, um das zu verstehen und ihn auch so zu sehen. Kurz nach seiner Auferstehung begegnete Jesus einer seiner Jüngerinnen namens Maria. Und im Johannes 20,16 lesen wir, was er denn zu ihr sagte. Er sagte, Maria, da wandte sie sich um und rief, Rabuni. Jesus sagte zu ihr, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus sagte, zu meinem Vater und eurem Vater. In den 4 Evangelien finden wir über 150 Stellen, in denen Jesus Gott Vater nannte. Jesus hat Gott eigentlich immer Vater genannt, bis auf eine einzige Ausnahme. Nur ein einziges Mal hatte er ihn nicht Vater genannt. Welche Situation war das? Die Situation am Kreuz. Am Kreuz hängend betete Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat Jesus dieses eine Mal Gott nicht Vater genannt, sondern Eli, mein Gott? Ich denke, es hatte zwei Gründe. Zum einen hatte Jesus ja die ganze Schuld der Menschheit auf sich genommen, aller Menschen, und als er da am Kreuz hing. Und das, wir wissen, das hat ihn von Gott getrennt, weil Sünde trennt jeden Menschen von Gott. Und das hat Jesus am Kreuz gespürt, sicher nicht nur körperlich, sondern auch emotional und vor allem auch geistlich. Und zum anderen wiederholte Jesus die Prophezeiung Davids aus dem 22. Psalm, Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber die letzten Worte von Jesus am Kreuz zeigen uns dann wieder diese enge, vertraute Beziehung, die er mit seinem Vater hatte. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Lukas 23, 46. Und auch mit diesem Satz zitierte Jesus wieder eine Prophezeiung Davids aus dem Psalm 31, Vers 6. Im griechischen Originaltext der Evangelien steht an dieser Stelle übrigens das Wort Pater, Vater übersetzt. Aber das ist nicht das Wort, das Jesus ausgesprochen hat. Wir wissen, Jesus sprach Aramäisch. Und das aramäische Wort, das er ausgesprochen hat, war Aber. Aber heißt auf Aramäisch und Hebräisch Papa. Selbst heute noch nennen israelische Kinder ihre Väter Aber. Man hört das immer wieder in den Straßen Israels, wie Kinder ihre Väter Aber rufen, Papa oder Papi. Und genau so dürfen nun auch wir Gott nennen. Wir dürfen ihn Papa nennen. Ist das nicht besonders? Die ersten Wörter, die jedes Kind lernt, sind Mama und Papa, auf Hebräisch Ima und Aber. Diejenigen, die von uns Eltern sind, erinnern sich noch gern daran zurück, wie die eigenen Kinder zum ersten Mal Mama oder Papa sagten oder etwas, was sich zumindest so ähnlich anhörte. Ich weiß noch, wie sehr ich mich damals darüber gefreut hatte, als meine Kinder mich zum ersten Mal so nannten. Und ich mag es immer noch, zugegebenermaßen, wenn sie mich so nennen. Aber wenn wir uns schon so sehr darüber freuen können, wie wird sich Gott über jeden Einzelnen freuen, der ihn zum ersten Mal Papa nennt und es auch weiterhin beständig tut? Im Galaterbrief, Kapitel 4, beschrieb Paulus, was für eine Art Beziehung wir Christen nun mit Gott haben dürfen. Im Vers 6 schrieb er, weil ihr nun also Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und ruft, aber Vater. Als wir uns zu Gott bekehrten, wurden wir zu Kindern Gottes. In der Taufe wurden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt, so steht es im Epheser 1, Vers 13. Und dieser Geist bewirkt nun in uns, dass auch wir in unseren Gebeten Gott nun Vater, Papa nennen wollen. Wir haben nun sogar das Recht, Gott so zu nennen. Und das ist so besonders und überhaupt nicht selbstverständlich. Erinner dich doch mal zurück, wie es bei dir damals war, als du dich zu Gott bekehrt hattest. Musste dich da irgendjemand bitten, zu Gott zu beten? Musste dich da jemand anflehen, radikal mit der Sünde zu sein oder von Gott und seinem Reich zu erzählen? Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich mich damals zu Gott bekehrt hatte, sprudelte das alles so aus mir heraus. Ich hatte Gedanken wie, Moment mal, ich darf jetzt zu dem allmächtigen Schöpfer des Universums beten und er hört mir zu? Ich darf ihn sogar Papa nennen und er antwortet mir sogar? Wie krass ist das denn? Ich empfing den Heiligen Geist und wurde zu einem Kind Gottes. Und von da an konnte und wollte ich nicht mehr so weiterleben wie vorher. Ich konnte nicht mehr nur unbeteiligt rumsitzen, mich betäuben und irgendwelchen nichtigen Dingen nachjagen. Ich wollte nicht mehr sündigen, weil ich verstanden hatte, dass auch meine Sünde Jesus ans Kreuz gebracht hatte. Meine Bekehrung ging ja sehr schnell. Und am Tag meiner Bekehrung, erinnere ich mich, war ich auf einer Party eingeladen von einem Kumpel und jemand bot mir eine Zigarette an. Und ich fing an, sie zu rauchen. Und ich erinnere mich noch genau, wie plötzlich eine innere Stimme in mir mich deutlich fragte, was machst du da, Can? Ich wurde aufgerüttelt wie noch nie zuvor und ich bin überzeugt, dass es nicht nur mein Gewissen war, sondern der Heilige Geist, der nun in mir wirkte. Mich musste kein Mensch bitten oder überzeugen, dass ich das nicht tun sollte. Der Heilige Geist persönlich wirkte nun in meinem Herzen. Und seit dem Tag vor 21 Jahren habe ich nie wieder eine Zigarette geraucht und an jedem Tag meines Lebens Gott als meinen Vater angebetet. Aber wie sieht es bei dir aus? Muss man nicht bitten, zu Gott zu beten? Brauchst du jemanden, der dich bittet? Bitte, bitte, bete doch mal 5 Minuten am Tag. Lies doch mal ein bisschen in der Bibel. Ein Vers am Tag. Guck mal, hier hast du eine Smartphone-App, da wird dir sogar der Vers des Tages vorgelesen. Brauchst du wirklich jemanden, der dich bittet? Brauchst du diese externen Dinge, die dich motivieren? Wie wir gerade gelesen haben, wenn der Heilige Geist in dich kommt, dann möchtest du beten, dann möchtest du aber Papa rufen. Dann möchtest du beten und sagen, Vater, ich liebe dich. Ich sehne mich nach dir. Danke für alles, was du für mich getan hast, dass du mir all meine Schuld vergeben hast. Danke für all die täglichen Dinge, die du mir gibst. Das bewirkt dann der Heilige Geist in dir. Hast du jemals so etwas erlebt? Hast du den Heiligen Geist überhaupt? Wenn nein, dann wird es Zeit. Wenn ja, wie sehr lässt du dich denn noch von deinem Heiligen Geist leiten? Wie siehst du Gott überhaupt? Ist er für dich der da oben, der auf dem Thron sitzt, der allmächtige Herrgott? Oder ist er dein Papa? Wenn du Gott nicht als Vater siehst, hast du etwas ganz Wesentliches verpasst. Und an dieser Stelle ist es mir wichtig zu betonen, dass wir uns nicht zu einer Gemeinde bekehren, sondern zu Gott. Wir bekehren uns nicht zu Menschen, sondern zu unserem himmlischen Vater. Die Gemeinde ist die Familie Gottes, deswegen sollen wir auch unser Vater beten und die Wir-Form verwenden. Aber unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater ist die wichtigste Beziehung, die wir haben. Alles andere kommt danach. Ich finde übrigens auch gut, dass wir unser Vater beten sollen. Weil jeder Mensch typischerweise immer erstmal an sich selbst denkt. Jeder ist sich selbst erst einmal der Nächste. Hätte ich mir das Vater unser ausgedacht, hätte ich wahrscheinlich gebetet, mein Vater im Himmel, mein tägliches Brot, gib mir heute, vergib mir meine Sünden, führe mich nicht in Versuchung. Ja, erlöse mich vom Bösen. Mein Wille geschehe im Himmel, wie auch auf Erden. Okay, ich übertreibe gerade etwas, aber der Punkt ist doch klar. Das Leben dreht sich nicht nur um mich und auch nicht nur um dich, sondern auch um unsere Mitmenschen und vor allem um Gott. Ich glaube, diese Lektion will uns Gott auch zurzeit beibringen. Wir müssen lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wir müssen lernen, an andere und auch an die kommenden Generationen zu denken und vor allem füreinander zu beten. Wenn du deinen Vater liebst, verbringst du auch gerne Zeit mit ihm. Und dann erzählst du auch voller Begeisterung von ihm. Manchmal sieht man das auch bei kleinen Kindern, wie sie voller Stolz von ihren Eltern erzählen. Meine Mama ist Lehrerin an einer Schule. Mein Papa kann Motorräder reparieren. Meiner sogar Autos. Mein Vater ist Polizist und nimmt Verbrecher fest. Es gibt eine besondere Geschichte aus der Zeit des Römischen Reiches. Eines Tages kam ein Kaiser nach einer siegreichen Schlacht nach Rom zurück. Er zog mit einer großen Parade auf seiner Kutsche durch die Straßen Roms, umgeben von seinen Hauptmännern und Soldaten. Die Menschen bereiteten ihm einen gebührenden Empfang und die Prozession wurde mit lauten Trommeln und Trompeten begleitet. Und während alle dem Kaiser zujubelten, wurden die Kriegsgefangenen und auch die Kriegsbeute öffentlich zur Schau gestellt. Der Kaiser zog durch die Straßen und seine Frau und seine Kinder saßen auf einer Empore und freuten sich mit. Und als dann der Kaiser um die Ecke kam, sah ihn sein Sohn, sprang auf und rannte voller Begeisterung in die Richtung seines Vaters. Aber er kam nicht durch, weil die Hauptmänner ihn nicht durchließen. Und einer der Hauptmänner rief dann: Halt, weiche zurück, du darfst hier nicht durchlaufen. Weißt du nicht, dass das hier der Kaiser ist? Und der Junge antwortete nur: Für sie ist er der Kaiser, für mich ist er mein Papa. So sollen auch wir den allmächtigen König des Universums sehen, als unseren Papa. Und wir alle brauchen einen Vater, den wir bewundern und den wir lieben und der für uns auch ein Vorbild ist. Und genau so ein Vater möchte Gott auch für uns sein. Er möchte ein perfekter Vater sein, dessen Liebe nie aufhört. Und so sollen wir ihn auch in unseren Gebeten sehen. Wenn wir beten, sollen wir keine Show daraus machen, wie die Pharisäer es taten, sodass jeder sehen konnte, wie toll sie beteten und wie geistig sie waren. Es ist auch kein Wettkampf, bei dem wir damit prahlen, wie lange wir gebetet haben oder wie früh wir aufgestanden sind, wie radikal wir waren, um zu beten. Wir sollen auch nicht immer wieder die gleichen Worte rauf und runter plappern, wie es sicher viele von uns auch schon getan haben. So wie eine Zauberformel, die man nur häufig genug rezitieren und wiederholen muss, damit sie denn auch in Erfüllung geht. Wir sollen auch das Vaterunser nicht nur einfach auswendig dahersagen, so nach dem Motto: Umso häufiger, desto besser. Wir sollen von Herzen zu Gott beten, im Vertrauen, dass unser himmlischer Vater uns zuhört. Wir sollen uns im Glauben auch über die Inhalte Gedanken machen, über die wir beten, über das Reich Gottes, über die täglichen Dinge, die uns Gott gibt, mit Dankbarkeit, über seine Gnade. Und dabei sollen wir auch jedem vergeben, der gegen uns gesündigt hat. Und dafür brauchen wir das Gebet. Wir sollen von Herzen mit Gott kommunizieren, auf dieser Herzensebene. Und dabei hilft es auch, die Gebete aufzuschreiben. Habe ich auch schon oft getan. Und es hilft mir, mich zu fokussieren und auch zu konzentrieren. Und auch im Nachhinein zu sehen, wie Gott meine Gebete beantwortet hat. Wir sollen uns auf jeden Fall durch nichts vom Gebet abhalten oder ablenken lassen. Und vielleicht kennst du das. Du bist mit jemandem im Gespräch und du merkst, derjenige schaut auch immer wieder woanders hin. Und du merkst auch an dem Gesichtsausdruck, dass derjenige gar nicht so richtig bei dir ist. Und immer wieder aufs Handy schaut oder auf die Uhr. Und das kann sehr frustrierend sein. Und genauso ist es auch für Gott, wenn wir beten und in unseren Gedanken woanders sind. Gerade in letzter Zeit ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich in meinen Gebeten im Gedanken abschweife. Wir alle wollen noch, dass Gott unsere Gebete erhört. Und dazu hat Jesus etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Er sagte im Johannes 15,7: Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Jesus nennt hier zwei Bedingungen, die wir erfüllen müssen, damit unsere Gebete auch erhört werden. Wenn wir den Eindruck haben, dass unsere Gebete nicht erhört werden, sollten wir uns immer zwei Fragen stellen. Erstens, bin ich noch mit Jesus verbunden oder steht irgendetwas zwischen uns? Gibt es da etwas, das sich in meinem Leben eingeschlichen hat, von dem ich genau weiß, dass es Gott nicht gefällt und von dem ich umkehren muss? Und zweitens, bleiben seine Worte noch in mir? Liebe ich seine Worte noch? Lese ich gerne noch in der Bibel? Bewahre ich seine Worte noch in meinem Herzen oder vergesse ich sie wieder? Ich möchte dich bitten, lass nicht zu, dass es in der Zukunft Tage gibt, an denen du abends ins Bett gehst, ohne in der Bibel gelesen zu haben oder Gottes Worte gehört zu haben. Die Bibel hilft dir zu beten, weil du dann das Gelesene reflektieren kannst und auch dich an die Versprechen Gottes und an das Gelesene erinnern kannst. Wie zum Beispiel das Versprechen, das wir gerade gelesen haben, Johannes 15, Vers 7. Wenn du diese zwei Bedingungen erfüllst, verspricht dir Jesus, dass Gott all deine Gebete erhören wird und dir auch geben wird, worum du ihn bittest. Und vielleicht denkst du dir jetzt, das hört sich ja alles ganz toll an, John. Aber ich fühle mich nicht so, dass Gott mein Papa wäre. Wenn es dir so geht, kann ich dir versichern, ich habe mich auch nicht immer so gefühlt. Es gab Zeiten, da hat sich Gott ganz weit weg angefühlt. Aber wenn du dich gerade so fühlst, habe ich zwei Tipps für dich. Tipp Nummer 1, sei ehrlich mit Gott. Sei ehrlich über deine Gefühle, erzähl ihm, wie du dich fühlst. Und dabei darfst du brutal ehrlich sein. Und damit bin ich auch schon beim zweiten Tipp. Lies in dem Psalmen und achte mal darauf, wie ehrlich David, Salomon, Asaph, die Söhne Korachs und auch Mose in ihren Gebeten über ihre Gefühle waren. In den 150 Psalmen findest du wahrscheinlich alle Gefühle, die ein Mensch überhaupt nur haben kann. Mir haben die Psalmen immer geholfen, auch auf dieser Gefühlsebene mit Gott verbunden zu sein. Ich weiß, Gott als Vater zu sehen, fällt vielen von uns schwer, weil wir selber nicht diese Vaterfigur in unserem Leben hatten. Manche von uns hatten tolle Väter und dafür sollten sie auch Gott danken und auch diesem Vorbild ihrer Väter folgen. Aber keiner unserer Väter war perfekt und bei den allermeisten war das auch sehr offensichtlich. Viele unserer Väter gaben sich zwar Mühe, hatten aber Schwierigkeiten, uns ihre Liebe auszudrücken. Und wahrscheinlich hatten sie auch selber Väter, die dabei Schwierigkeiten hatten. Man kann ja nicht weitergeben, was man selber nicht hat. Aber wir alle sehen uns nach der Bestätigung unserer Väter. Das ist mit die wichtigste Beziehung in unserem Leben, weil sie uns so sehr prägt. Und vielleicht hat dir dein Vater nie ausgedrückt, wie stolz er auf dich ist und wie sehr er dich liebt. Vielleicht war dein Vater distanziert und das hat dich geprägt. Vielleicht projizierst du das sogar auf das Bild, das du über Gott hast. Aber wie auch immer dein Vater hat, Gott ist, wie auch immer dein Vater war, Gott ist nicht wie dein Vater, er ist ganz anders. Er ist unser himmlischer Vater, er ist vollkommen, er ist herzensgut, er ist die Liebe in Person und wir sollen uns nun von ihm prägen lassen. In Matthäus 3,16 lesen wir, wie Gott Jesus ausdrückte, wie sehr er ihn liebt und wie sehr er sich über ihn freut. Da steht, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Ist es nicht wunderbar zu sehen, wie Gott, der Vater, seinem Sohn ausdrückt, wie sehr er ihn liebt und wie sehr er sich über ihn freut? Das, was hier in der Situation passierte, passiert im übertragenen Sinne auch bei jedem Einzelnen von uns, wenn wir aus dem Wasser der Taufe herauskommen. Dann denkt Gott genauso auch über jeden Einzelnen von uns. Dann werden wir zu seinen geliebten Kindern, an denen er Freude hat. Und vielleicht bist du noch so ziemlich am Anfang und glaubst, dass es Gott gibt, aber du kennst Gott noch nicht so auf dieser persönlichen Ebene als Vater. Wenn du Gott noch nicht als deinen Vater kennengelernt hast, dann wird es Zeit, ihn so kennenzulernen. Diese Lektion hat Jesus seinen Jüngern beigebracht und sie ist auch bei ihnen angekommen. Auch sie sahen dann Gott als ihren Vater. Wir sehen das zum Beispiel bei Petrus, circa 35 Jahre, nachdem er mit Jesus zusammen gewesen war. In seinem zweiten Brief an die Gemeinden beschrieb Petrus kurz vor seinem Tod durch den Kaiser Nero im Jahr 68 nach Christus nochmal die Situation, in der Jesus von Gott geehrt wurde. Die Situation, die ich gerade vorgelesen habe. Und im Kapitel 1, Vers 17 schrieb er, wir alle waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und im himmlischen Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Petrus nannte an dieser Stelle Gott den Vater. So wie es ihm Jesus beigebracht hatte und so wie es auch Gott persönlich aus dem Himmel mit der eigenen Stimme bestätigt hatte. Die Jünger hatten es kapiert und auch sie hatten den Gott ihren Vater genannt. Vater oder Papa ist der christliche Name Gottes. Und dieser Name drückt so eine Nähe aus, wie sie kein anderer Name ausdrücken kann. Und so eine Nähe möchte Gott mit dir und mit mir haben. Lass uns deshalb Gott auch so sehen, wie Jesus und seine Jünger ihn sahen, als den himmlischen Vater, der uns liebt. Und seine Liebe hört niemals auf, weil er unser ewiger Vater ist. Und vielleicht hattest du nie einen Vater. Dann kannst du jetzt einen Vater haben. Gott möchte dein Vater sein. Im Psalm 68, Vers 6 steht, dass Gott auch ein Vater für die Weisen ist. Gott möchte dein Papa sein. Er ist der beste Papa, den man sich vorstellen kann. Er weiß auch genau, was das Beste für dich ist. Und du kannst ihm vertrauen, weil er ein perfekter Vater ist. Wenn Gott unser Vater ist, dann hat diese Beziehung große Auswirkungen auf unser Leben. Dann verstehen wir zum Beispiel auch, welche Rolle wir nun in dieser Beziehung haben, dass wir nun Kinder Gottes sind. Gott gibt uns nicht nur eine neue Identität, er gibt uns auch Schutz und Sicherheit. Das, was ein liebender Vater tut, er beschützt seine Kinder. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich so 9 oder 10 Jahre alt und stand bei uns in der Straße am Eingang des Fußballplatzes. Und da spielten zwei ältere Jugendliche Rüberschießen, ein sehr beliebtes Spiel bei uns damals. Die Jugendlichen mussten so 14, 15 Jahre alt gewesen sein. Und ich fragte dann die beiden, ob ich mitspielen dürfte. Und der eine der beiden antwortete mir, hau ab, du stinkst. Und ich war damals ziemlich frech und ich antwortete dann, du stinkst selber. Plötzlich rannte er los in meine Richtung, sodass ich dann wegrannte. Und ich rannte so schnell ich konnte zurück zu unserem Wohnhaus, das ungefähr 100 Meter entfernt lag. Und ich schaffte es auch noch an der Tür zu klingeln, doch dann holte er mich ein und gab mir eine ziemlich heftige Backpfeife. Ich fuhr dann mit dem Fahrstuhl hoch und mein Vater war zu Hause und er sah meine rote Wange und auch die Tränen in meinen Augen und er fragte mich, was passiert war. Und ich erzählte ihm alles und er sagte dann nur, okay, wir gehen jetzt zurück und du zeigst mir, wer dich geschlagen hat. Und das war ein komisches Gefühl. Ihr müsst euch vorstellen, mein Vater wog 140 Kilo und sah aus wie Bud Spencer. Also die Älteren von uns wissen noch, wen ich meine. Aber ich dachte mir nur, oh oh, was wird jetzt passieren? Wir sind dann zurück zum Fußballplatz und ich zeigte meinem Vater, wer es war. Und mein Vater rief den Jugendlichen zu sich und fragte ihn, warum hast du meinen Sohn geschlagen? Und der Jugendliche antwortete nur, er war frech. Und das war die falsche Antwort. Im nächsten Augenblick gab mein Vater dem Jugendlichen so eine Schelle, dass er ins Gebüsch flog. Also wie in einem Bud Spencer-Film. Von dem Tag an waren die älteren Jugendlichen alle sehr nett zu mir und ich durfte auch immer mitspielen. Nun, warum erzähle ich diese Geschichte? Mir geht es ja nicht darum, zu zeigen, wie toll es war, dass mein Vater diesen Jugendlichen geschlagen hat. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ja, aber die Situation hat mir gezeigt, wie sehr mich mein Vater liebte und wie sehr er mich auch beschützen wollte. Und das hat mir damals viel bedeutet. Auch wenn das Beispiel nicht perfekt ist, so sind wir dennoch alle im übertragenen Sinne wie dieser ältere Jugendliche, der diesen Jungen geschlagen hat, weil wir alle mit unseren Sünden den Sohn Gottes geschlagen haben. Und wir haben ihn nicht nur geschlagen, wir haben ihn sogar getötet. Wir alle verdienen nun die Strafe Gottes, aber Gott liebt uns so sehr, dass er uns vergeben möchte. Wenn wir seine Vaterschaft anerkennen, vergibt er uns all unsere Sünden und er beschützt uns da sogar vor unseren Feinden, wenn wir ihn bitten. Im Psalm 91 steht, wie Gott über jeden Einzelnen denkt, der ihn um Hilfe bittet. Ich lese mal die beiden letzten Verse. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Gott verspricht dir, dass er uns in Zeiten der Not immer einen Ausweg verschaffen wird, wenn wir ihn bitten. Und wenn wir in unserem Leben darauf achten, werden wir rückblickend auch immer wieder erkennen, wie Gott uns aus bestimmten Situationen rausgeholfen hat und aus manchen Situationen sogar gerettet hat. So wie ich damals zu meinem Vater gerannt bin, so möchte auch Gott, dass wir jederzeit in seine Arme rennen können, wenn die schwierigen Zeiten kommen. Und die schwierigen Zeiten werden kommen und wir werden seine Hilfe benötigen. Eine Vaterschaft beginnt damit, dem Kind eine Identität und auch Sicherheit und Schutz zu geben. Und das ist, was Gott mit uns tut. Wir werden zu seinen geliebten Kindern und stehen nun unter seinem Schutz. Wenn du in den kommenden Wochen betest, dann achte mal bewusst darauf und versuch dir mal Gott als seinen liebenden Vater vorzustellen. Ich bin mir sicher, dass das deine Gebete radikal verändern wird. Jesus hatte seinen Jünger gelehrt, wie man richtig betet. Und Gott sei Dank sehen wir auch, wie er selber gebetet hat. Das sehen wir zum Beispiel in Johannes 17. Und das war kein auswendig gelerntes Gebet. Er sagte im Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Jesus hat uns den Namen Gottes offenbart. Der Name, der über all die Jahrtausende verborgen war. Und vielleicht fragst du dich ja jetzt, ja welchen Namen denn? Wenn wir die beiden Namen aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament zusammensetzen, dann kommen wir auf folgenden Namen. Ich bin euer Vater. Amen. Lass uns noch zusammen fürs Abendmahl beten. Heiliger, himmlischer Vater, vielen, vielen Dank, dass wir dich nun als unseren Vater sehen dürfen. Dass wir nun zu dir aber, Papa, rufen dürfen und so eine innige, vertraute Beziehung zu dir haben, wie Kinder sie zu ihren Vätern haben dürfen. Gott, und diejenigen von uns, die Väter sind, die können sich das gut vorstellen, wie es ist, Gott, wie wichtig die Kinder in den eigenen Augen sind und dass man nur das Beste für sie möchte, dass man sie beschützen möchte, dass man ihnen helfen möchte, zu wachsen und verantwortlich mit ihrem Leben umzugehen. Gott, und danke für das Vorbild in Jesus. Wir sehen, er war allmächtig und hat sich trotzdem dir untergeordnet und war dir in allem gehorsam, sogar bis aufs Blut. Danke auch für sein Vorbild, Gott, dass er dir in allem vertraut hat. Und so möchtest du, dass wir jetzt dir vertrauen. Gott, danke, dass du uns so sehr liebst, dass du bereit bist, uns alles zu vergeben, was wir jemals verbrochen haben, Gott. All die Sünden, all die Schuld wegzuwischen, Gott. Das ist so besonders. Danke, dass du uns auch in schwierigen Zeiten beschützt, Gott. Das haben wir immer wieder auch gesehen. Ich habe das in unzähligen Situationen erlebt, Gott, wie du da warst und wie du Wunder getan hast. Und Gott, es ist schwer, darüber zu reden, weil es immer so eine persönliche Ebene ist, Gott. Aber ich glaube, jeder von uns weiß, wie es ist, Gott, unter deinem Schutz zu stehen. Gott, danke, dass du uns von diesem unheilvollen Leben hier auf der Erde errettest, Gott, und uns so eine Perspektive zeigst, dass wir sogar ja, eines Tages bei dir sein dürfen, Gott, als deine Kinder, und dich dann wirklich in die Arme nehmen dürfen. Vielen, vielen Dank für Jesus, der uns den Weg bereitet hat, durch sein Opfer am Kreuz, Gott. Wir sind alle wie dieser ältere Jugendliche gewesen, Gott, und haben zugeschlagen und haben ja, ihn sogar getötet, Gott, und sein Blut wurde auch wegen unserer Sünde vergossen. Und danke, dass wir nun verstehen dürfen, dass dieses Blut Gott uns jetzt reinigt und wir jetzt auch im Abendmahl daran denken dürfen, Gott. Vielen, vielen Dank für deine Gnade und ich bete es alles im Namen deines Sohnes. Amen.